Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Die Zeit im Funk.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der politischen Chronik des heutigen Tages hören Sie...
Rom, Ehrenbezeugung der Paladingarde.
Papst Paul VI. Empfing Präsident Kennedy in Privataudienz.
Berlin, Schützenhilfe für Ulbricht.
Neues Mauerbekenntnis des sowjetischen Ministerpräsidenten.
München, die Freien Demokraten und die Altersversorgung.
Diskussionen auf dem Parteitag im Löwenbräukeller.
Rom. Am letzten Tage seines Europabesuchs wurde der amerikanische Präsident im Vatikan von Papst Paul VI. In Privataudienz empfangen. 40 Minuten dauerte das Gespräch unter vier Augen, über das Einzelheiten nicht mitgeteilt wurden. Mit feierlichem Zeremoniell wurde John F. Kennedy heute Vormittag auf dem Damasow-Hof empfangen.
Die Empfangsfeierlichkeiten, die nach einem für diesen Anlass genau festgelegten Zeremoniell erfolgen, beginnen hier im Damasow-Hof, dem Ehrenhof innerhalb des Vatikans am Zugang zum Apostolischen Palast. Hier links neben dem Springbrunnen des Hofes hat eine Ehrenkompanie der Palatingarde mit Fahne und Musikzug auf Stellung genommen. Und Präsident Kennedy wird hier erwartet vom Haushofmeister des Papstes, Monsignore Callori di Vignale, der ihn zu Paul VI. Geleiten wird, in einem Ehrengeleit von Geheimkämmerern aus dem päpstlichen Vorzimmer, einfachen Ehrenkämmerern und Ehrenkämmerern mit Degen und Barett, zwei Türhütern mit silbernen Türklopfer, vier Sänfteträgern in ihren damastroten Trachten und schließlich sechs Gardisten der Schweizer Garde unter Führung eines Wachtmeisters. Ein farbenprächtiges Bild, wie immer, das zudem noch belebt wird von den hohen geistlichen Würdenträgern in ihren leuchtenden violettroten Roben, den Zeremoniaren, den Offizieren, den Kammerherren in altspanischer Hoftracht.
Die Wagenkolonne ist nun in den Damasushof eingefahren. Der Oberstfurier des Vatikanpalastes öffnet die Wagentür. Präsident Kennedy in einem blauen Anzug steigt aus und wird vom Sekretär der Zeremonialkongregation begrüßt. Die Ehrenkompanie der Palatingarde erweist dem amerikanischen Präsidenten die militärischen Ehren und spielt die Nationalhymne der USA. Die Unterredung zwischen dem Papst und dem amerikanischen Präsidenten, die in der päpstlichen Bibliothek stattfand, dauerte 40 Minuten. Danach verlas Paul VI. Auf Englisch eine Grußbotschaft an Präsident Kennedy und das amerikanische Volk.
Your Excellency now comes once again, this time as the President of that noble nation of United States of America. We have visited your beautiful land and asked...
Er würdigte die Persönlichkeit des Präsidenten, seine unermüdliche, mutige Aktion für den Frieden und gab seiner Bewunderung Ausdruck für das amerikanische Volk und dessen großartige Leistungen auf allen Gebieten. Paul VI. Erinnerte an seine Reisen in die Vereinigten Staaten, dass er den nordamerikanischen Kontinent aus eigenem Erleben genau kennengelernt habe und die Großzügigkeit, die Freiheitsliebe und den Gerechtigkeitssinn der Amerikaner aus eigener Anschauung kenne. Präsident Kennedy ermutigend, in seiner Politik des Friedens unerschrocken weiterzuschreiten, schloss der Papst seine Botschaft mit den Segenswünschen für die Familie des Präsidenten und das ganze amerikanische Volk.
Von Rom aus begab sich der amerikanische Präsident nach Neapel, wo er das NATO-Hauptquartier für Südeuropa inspizierte. Heute Abend wird er von dort aus den Rückflug nach Washington antreten.
Berlin. Nach dem müden Empfang durch die Ostberliner Bevölkerung für den sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Sergejewitsch Chruschtschow am vergangenen Freitag war heute dem obersten Repräsentanten der Sowjetunion im Ostsektor unserer Stadt noch einmal Gelegenheit zum öffentlichen Auftritt gegeben. Um 16 Uhr begann in der Werner-Seelenbinder-Halle in Ostberlin eine sogenannte Freundschaftskundgebung, auf der Chruschtschow und Ulbricht das Wort ergriffen. Zu Beginn seiner Rede spornte der Gast aus Moskau die Wirtschaftsfunktionäre der Zone an, in ihrem Machtbereich ein eigenes Wirtschaftswunder zu schaffen. Zur Mauer in Berlin und zum jüngsten Kennedy-Besuch in West-Berlin äußerte sich Chruschtschow auf diese Weise.
In den westlichen Ländern hält das Geschrei um die sogenannte Berliner Mauer nach wie vor an. Aber das, was im Westen als Mauer bezeichnet wird, ist die rechtmäßige Grenze der Deutschen Demokratischen Republik. Sie ermöglicht es den Werktätigen eurer Republik, provokatorische Akte gegen ihr Land und andere sozialistische Länder zu unterbinden. Das aber bedeutet, dass die sogenannte Berliner Mauer der Normalisierung der Beziehungen zwischen den Staaten und der Sache des Friedens dient. Man muss schließlich die Dinge nüchtern betrachten. Man muss begreifen, dass die Deutsche Demokratische Republik kein Mythos ist, sondern ein realer Staat mit eigener Regierung, mit eigenen Gesetzen, mit eigener Ordnung und eigenen Grenzen. Nun, und wenn es Schwierigkeiten im Verkehr der Bevölkerung Westberlins mit den Einwohnern der Hauptstadt der DDR gibt, so liegt die Schuld dafür bei den Besatzungsmächten und bei den Behörden Westberlins. Kürzlich haben Kanzler Adenauer und sein Sprachrohr Brandt, der sich als Sozialist bezeichnet, sowie, wobei das ein Lakai des Kapitalismus ist, sowie andere reaktionäre Westdeutschlands und Westberlins, den amerikanischen Präsidenten eingeladen, West-Berlin zu besuchen. Dass Kennedy den Bestrebungen der westdeutschen Revanchisten entgegenkam, das muss natürlich diejenigen betrüben, die gerne eine Bestätigung der kürzlichen Rede des Präsidenten in der amerikanischen Universität in Washington erhalten hätten, die sich durch eine nüchterne Einschätzung der internationalen Lage auszeichnete. Wenn man liest, was er in Westdeutschland und besonders dann in West-Berlin sagte und es mit der Rede in der amerikanischen Universität vergleicht, könnte man glauben, es hätten zwei verschiedene Präsidenten gesprochen. Wodurch ist das hervorgerufen? Das ist hervorgerufen durch eine äußerst gefährliche Erscheinung. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wetteifert mit dem Präsidenten Frankreichs in der Werbung um die alte westdeutsche Witwe. Was uns betrifft, so können wir nur sagen: Vorsicht in die Kurven, ihr Herren! So wie sich die Träume aller reaktionären Politiker zerschlugen, die den Sowjetstaat zu vernichten trachteten, so wie die Geschichte alle Pläne der Churchill, Dulles und Konsorten zu Grabe trug, ein genau solches ruhmloses Ende wird den Revanche-Plänen der westdeutschen Politiker und ihrer Hintermänner beschieden sein, die sie unterstützen und die zu vernunftswidrigen Handlungen gegen die Sowjetunion, die Deutsche Demokratische Republik und die mächtige Gemeinschaft der sozialistischen Länder anstacheln.
München. Nach den großen Eröffnungsreden auf dem Parteitag der Freien Demokraten im Löwenbräukeller befassten sich heute die Delegierten der Landesverbände der FDP in verschiedenen Arbeitskreisen mit politischen Einzelfragen. Der Arbeitskreis 1 diskutierte das Thema sozialer Fortschritt in Freiheit und Selbstverantwortung. Dabei ging es vor allem um die Altersversorgung. Das Referat vor diesem Arbeitskreis hielt Bundesvertriebenenminister Wolfgang Mischnick. Mit ihm führten wir das folgende Gespräch.
Ich habe zunächst einen Überblick gegeben über den Stand der Sozialreform und als Kernstück meiner Ausführung die Probleme der Altersvorsorge genommen. Dabei ging es darum, Überlegungen anzustellen, die etwa in 3-4 Jahren verwirklicht werden sollen, dann nämlich, wenn die heutige gesetzliche Rentenversicherung in ein weiteres neues Stadium treten wird. Grundgedanke ist dabei, unsere Altersvorsorge als einen selbstständigen Zweig der Sicherung gegen die Risiken des Lebens und des Alters zu nehmen und diese Altersversorgung individueller zu gestalten als heute, einen Stufenplan entwickelt, der in der ersten Stufe vorsieht, die Staatszuschüsse, die heute gezahlt werden, dazu zu verwenden, um eine gleich hohe Sockelrente an jeden, der das 65. Lebensjahr überschritten hat, zu zahlen, darauf aufbauend eine zweite Stufe mit einer 15-jährigen Mindestversicherungspflichtzeit, der sich anschließt eine dritte Stufe, wo jeder in der Lage sein soll, frei zu entscheiden, was er mit den 10% heute für die Altersvorsorge gedachten Abgaben macht.
Das heißt also nicht etwa, dass Sie einem Wohlfahrtsstaat das Wort reden, sondern Sie wollen die private Beteiligung, die private Verantwortung stärker betonen.
Völlig richtig. Mir geht es darum, eine gewisse Mindestsicherung, Grundsicherung aus Staatsmitteln durchzuführen und damit gleichzeitig die sogenannten Ersatzausfallzeiten durch Krieg und so weiter abzudecken. Darauf aufzubauen, aber eine Altersversorgung, die von dem Einzelnen aufgrund seiner Beitragsleistung selbst gestaltet wird und die Ansprüche, die er erwirbt, unverlierbar sind, im Gegensatz zum heutigen Recht, wo ja bei einem vorzeitigen Tod zum Beispiel der Frau für die Beiträge gezahlt sind, praktisch alles verfällt, was man eingezahlt hat.
Bedeutet es aber, dass der Staat dann mehr aufwenden muss für diese Rente?
Er wird nach dem heutigen Recht bis zum 1966, 67 etwa die Ausgaben für die Rentenversicherung verdoppeln müssen. Bei den Vorschlägen, die ich gemacht habe, wird der Grundbetrag etwa den gleichen Aufwendungen entsprechen, die heute gemacht werden müssen, also insgesamt eine weniger hohe Belastung des Staates darstellen, als das heutige Recht es mit sich bringt.
Aber immerhin eine beachtliche Leistung für den Einzelnen.
Für den Einzelnen wird gerade für diejenigen, die heute eine niedrige Rente beziehen, eine erhebliche Verbesserung eintreten. Und es wird möglich sein, selbst zu entscheiden, ob man die Altersvorsorge allein über Beitragszahlung an die Rentenversicherungsträger oder über Lebensversicherung abwickeln oder ob man die Form der Eigentumsbildung, die wir heute haben, Bausparvertrag und so fort wählt. Das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen wird gestärkt. Da ich überzeugt bin, dass es viel größer ist, als man heute im Allgemeinen wahrhaben will, glaube ich, damit einen guten Weg zu finden, um dem einzelnen Staatsbürger mehr Rechte zu geben, als er heute hat.
Ist in Ihrer Partei das nun schon ausdiskutiert?
Nein, wir sind natürlich jetzt noch mitten in der Diskussion und mein Referat war eigentlich für die parteiinterne Diskussion der Auftakt. Nur sind wir der Meinung, dass solche Fragen einer langfristigen Vorbereitung bedürfen, dass die Diskussion nicht lange genug und nicht breit genug angesetzt werden können. Das Ziel muss sein, eine Altersversorgung zu schaffen, die auf der einen Seite dem Sicherheitsbedürfnis des Einzelnen entspricht, aber auf der anderen Seite ihm selbst Gestaltungsmöglichkeiten überlässt.
Soweit unsere politischen Berichte aus Rom, Berlin und München.
Im zweiten Teil unserer Sendung führen wir Sie nach Bonn, noch einmal nach München und nach Berlin. Teures Futter, billiges Federvieh, oder
Rehwinkels Hahnenkampf.
Teures Bier, billige Ausreden, oder
Blitz und Donner in der Bayernchronik.
Teure Filme, billige Bären, oder
die Berlinale in den letzten Zügen.
Bonn. Man sollte es nicht glauben, aber Hähnchen und Hühnchen sind zu einem Faktor internationaler Politik geworden. Es sind die jungen Hühner der Farmer der Vereinigten Staaten, die von sich reden machen. Auf der Genfer Konferenz der Länder des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT kämpfen die amerikanischen Vertreter um eine Senkung der Geflügelzölle durch die Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die Farmer der USA sind, so sagen sie, auf einen hohen Export von Brathähnchen und Hühnchen nach dem alten Europa und vornehmlich der Bundesrepublik angewiesen. Selbst bei dem Besuch von Präsident Kennedy in Bonn war der Atlantische Hähnchenkrieg Gegenstand ernster Besprechungen. Unser Mitarbeiter in der Bundeshauptstadt befasst sich im folgenden Beitrag gewissermaßen mit dem Hintergrund des internationalen Hahnenkampfes.
Das Federvieh macht den Europäern und ihren amerikanischen Freunden das Leben schwer. Einerlei, ob es sich nun um den gallischen Hahn des Herrn de Gaulle handelt oder um die amerikanischen Brathähnchen der US-Geflügelzüchter. Der französische Hahn erschwert uns politisch den Marsch in die Zukunft. Die amerikanischen Hähnchen verdunkeln die wirtschaftliche Perspektive. Ja, auch sie werden zu einem Politikum. Im Jahre 1957 führten die USA 3000 Tonnen Geflügelfleisch in die Bundesrepublik aus. 1962 waren es 72.000 Tonnen. Das ist, dank verschiedener günstiger Umstände für die amerikanischen Farmer und die deutschen Verbraucher, eine Steigerung um 2.300%. In 5 Jahren vervierundzwanzigfachte sich der Geflügelschwarm. Das ist eine, selbst im Zeichen der Ausdehnung des Welthandels, ganz ungewöhnliche Steigerung. Die Gründe? Nun, in Amerika betreut ein Mann 14.000 Vögel. In Europa bewältigt er selbst in fortschrittlichen Geflügelzüchtereien meist nur den 10. Teil, nämlich etwa 1500 Tiere. Außerdem, in Amerika ist das Getreide billig. In Europa, vor allem in Deutschland, ist es teuer. In den USA und Kanada gilt erst ein Bauernbetrieb als getreiderentabel, der etwa 400 Hektar umfasst. Solche Größen gibt es in unserem engräumigen Europa heute kaum noch. Unsere Bauern sind schon recht zufrieden, wenn sie es auf 20 oder gar 50 Hektar bringen. Und nur die größten Güter kommen auf 100 oder noch mehr Hektar. Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft heißt die moderne Parole. Und das heißt, jede Ware soll dort erzeugt werden, wo sie am billigsten ist. Deshalb haben wir in diesem Lande und in Europa von jeher Getreide, vor allem Futtergetreide, eingeführt. Das war gut so, denn mit dem billigen Getreide konnten oder könnten unsere Bauern selbst die Hähnchen mästen, die der deutsche Verbraucher schätzen gelernt hat. Die USA als leistungsfähiger Rohstofflieferant. Das wäre für beide Seiten ein gutes und deshalb dauerhaftes Geschäft. Bauern auf beiden Seiten des Atlantiks machten ihre Umsätze. Und alles wäre gut. So denkt man wenigstens. Aber in der Bundesrepublik gibt es Herrn Rehwinkel, den Führer des Bauernverbandes. Und ihm, der vor allem die Interessen der größeren, am Getreidebau interessierten Bauern vertritt, lag von jeher daran, dass der Getreidepreis hoch sei. Amerikas fixe Geschäftsleute, denn das sind die Bauern dort auch, fanden die Lücke. Sie sagten, wenn nicht als Getreide, dann führen wir unsere Früchte eben als Hähnchen nach Europa aus. Und sie taten es mit Erfolg. Mit so viel Erfolg, wie eingangs erwähnt, mit 2300%igem Erfolg. Nun kam es hier politisch bedingt zum gemeinsamen Markt, zur EWG. Der Plan für die Agrarpolitik der EWG war nicht schlecht. Mit billigem Getreidepreis sollte den kleinen europäischen Bauern die Möglichkeit gegeben werden, in die sogenannte Veredelungswirtschaft, also vor allem die Viehzucht, einzusteigen. Das war und ist der Plan. Aber unser Bauernverband und unsere Agrarpolitiker fanden ihn nicht gut. Sie wollten gegen den Willen der anderen Partner den gemeinsamen Getreidepreis hochhalten und tun das einstweilen auch noch. Auswegslos? Keineswegs. Nur muss man sich, Amerika und Europa zuliebe, in der Bundesrepublik entschließen, mit dem Getreidepreis herunterzugehen. Dann können die USA wieder ihre traditionellen Lieferungen absetzen. Mehr allerdings wird kaum möglich sein, denn wir können die Kalorien ja nur einmal verbrauchen. Entweder in Form von deutschen Hähnchen aus amerikanischem Getreide, das wäre das Richtige, oder in Form von amerikanischen Hähnchen. Beides wird schlecht möglich sein. Aber eins davon ist ja auch schon gut.
München. Bundesdeutschlands Fremdenverkehrsgebiete brauchen viel Sonne, wenn sie von den Touristen leben wollen, im Norden wie im Süden. Da darf es keinen Regen geben, noch viel weniger ausgesprochene Unwetter mit Sturm, Blitz und Donnerschlägen. Neben den Managern und Nutznießern des Fremdenverkehrs sind es aber auch die Bauern und Gärtner, die um ihre Ernte bangen. In Bayern mussten sie schwere Verluste hinnehmen, wie unser Chronist berichtet.
Also einen solchen Sommeranfang haben wir uns nun wirklich nicht verdient. Zunächst gab es Sturmböen, Gewitter und Hagelschlag in Franken. Um Forchheim herum wurde die wichtige Erdbeerernte zu etwa 80% vernichtet. Besorgniserregend schwer sind auch die Schäden an dem bisher gut stehenden Hopfen. Strichweise wurden Saaten vernichtet und Getreidefelder. Ja, der Sturm mähte sogar 20 Hektar Wald um und der Hagel erschlug Enten, Gänse und Tauben. Und nun tobten über Ostbayern, also über weiten Teilen Niederbayerns, ähnliche Unwetter. Die stets griffbereiten Vergleiche sagen sogar, Gewitterstürme, wie sie seit 10 Jahren nicht mehr vorgekommen sind. Blitzschläge äscherten 10 Bauernhöfe ganz oder teilweise ein, landstrichweise wurde die Ernte vernichtet. Noch hat man zwar keinen genauen Überblick, es heißt aber schon vollständig vernichtet. Straßen wurden überschwemmt und sind jetzt verschlammt und Bäume wurden entwurzelt. Hitzig und äußerst gespannt, wie man es nicht gewöhnt ist, ist vor der Sommerpause die Atmosphäre hier im Landtag. Es geht dabei weniger um die CSU-Kulturpolitik wieder einmal, es geht vielmehr um die Person des Kultusministers, des Professors Theodor Maunz. Denn völlig unbedeutende Vorgänge nahm er zum Anlass, dem Parlament die Unwahrheit zu sagen. Das eine Mal ging es um die Berufung eines Professors an die Münchner Universität. Er hatte einen streng konservativ-katholisch eingestellten Kandidaten gegen die Bitte der Universität vorgezogen. Das andere Mal versuchte er, sich aus unbequemer Fragenklemme wegen eines noch heute als Studienrat tätigen narzisstischen Denunzianten zu winden mit der Mitteilung, das Disziplinarverfahren sei eingeleitet, obwohl bis heute nichts geschehen ist. Man fragt sich jetzt hier, was wohl noch alles geschehen soll, bis die CSU von ihrem, das Parlament so beleidigenden Minister, Abstand nimmt. Nun, ich möchte sagen, da ich gerade bei Versäumnissen bin, kann ich Ihnen auch erzählen, wie man jetzt krampfhaft versucht, die Versäumnisse der letzten Jahre in der Natur endlich auszugleichen. Man ließ es zunächst zu, dass alle landschaftlich schönen und reizvollen Plätze zugebaut oder verbaut wurden, um nun endlich vom Innenministerium her die Gemeinden zu drängen, dagegen einzuschreiten, etwas zu unternehmen. Nachdem also die Ufer der Bayerischen Seen bis zu 80% zugebaut sind, von privaten Grundstücken blockiert sind. Die Gemeinden, die gern etwas unternehmen, Land aufkaufen, Vorkaufsrechte erwerben und Verbote erlassen würden, sind dazu jedoch vom Innenministerium mit zu wenig Finanzkraft ausgestattet. Und so wird's wohl leider wieder einmal bei dem guten Willen bei Ansätzen bleiben müssen. Ja, und dann ist also der Bierpreiskrieg ausgebrochen über Nacht, aber halt völlig unmünchnerisch, mit einigen wenigen harten Worten in den Wirtsgärten und in Zeitungsspalten nur. Bis heute haben alle Brauereien den Preis für die Maß um 6 Pfennig erhöht. Das staatliche Hofbräuhaus hatte sogar um 12 bis 18 Pfennig heraufgesetzt, musste aber auf Geheiß des Ministerpräsidenten zurücknehmen. Da geht's also. Na, und einige Bauarbeiter tranken, jedenfalls für den Fotografen, Wasser. Sonst ist halt alles beim Alten.
Berlin. Die 13. Berlinale geht ihrem Ende entgegen. Heute Abend werden die Preise der internationalen Jury verliehen. Man ist gespannt, wohin sich die Bären wenden werden. Jürgen Graf schlägt heute die vorletzte Seite des Festspielalmanachs auf.
Nun gibt es wohl nur noch einen interessanten Punkt bei den Filmfestspielen. Welche Filme erhalten die Bärenpreise? Man möchte heuer eigentlich nicht Jury sein, denn die gezeigten Filme waren samt und sonders nicht schlecht, aber eben leider auch nicht gut. Das Überragende fehlte, der gute Durchschnitt war in erfreulicher Zahl vorhanden. Aber guter Durchschnitt zu Filmfestspielen, uns will scheinen, dass das einfach nicht reicht. Nun, wir sind ja nicht Jury und heute Abend hören wir ja die Urteilssprüche der Neutralen. Morgen berichten wir in dieser Sendung über das Ergebnis der 13. Berlinale. Lassen Sie uns heute schnell noch nachtragen. Erstens ein paar Worte eines Stars und zweitens den interessanten Plan des prominentesten französischen Produzenten. Helmut Fleischer sprach kurz vor ihrem Abflug Joan Crawford auf ihre schriftstellerische Tätigkeit an.
I do not write a column. But I do write once in a while for the national magazines, such as Cosmopolitan, who has just run my article with Mr. Jeffrey Baca on runaway Americans. I think we did a pretty good article. It was in the Congressional Record. It is in the Congressional Record, actually.
Das Gerücht, dass ich eine Kolumnistin bin, das trifft eigentlich nicht zu. Ich habe in der letzten Nummer von dem Cosmopolit, der in den Vereinigten Staaten erscheint, einen Artikel geschrieben, eigentlich mit der Überschrift Laufe weg vor der Steuer. Man darf es mit Ausnahme dessen, dass ich also für Zeitschriften schon einmal meine Lebensgeschichte geschrieben habe, nicht bezeichnen, dass ich also eine Kolumnistin bin.
Georges de Beauregard, erfolgreicher Avantgardist unter den Pariser Filmproduzenten, gab in Berlin ein neues, höchst interessantes Projekt bekannt. Er möchte Hochhutsstellvertreter für den Film einrichten. Ruth Pagels suchte deshalb de Beauregard auf.
Non, je pense que c'est un des meilleurs sujets actuels et que il faut tout le problème du cinéma aujourd'hui, c'est que l'on doit faire des films qui reposent sur une base solide et sur des idées intéressantes. Der Stellvertreter pour moi est une idée extraordinaire parce qu'elle représente un des problèmes de ma génération.
Er hat die Absicht, den Stellvertreter zu verfilmen, allerdings erst im Jahr 1964. Und auf die Frage, ob es nicht ein bisschen riskant sein wird, dieses Thema aufzugreifen in einem Film, meint Monsieur de Beauregard, dass gerade Filme auf einer soliden Basis immer beruhen und dass die meisten Leute eben Angst haben, Probleme aufzugreifen, wie in diesem Fall. Und es ist ein Problem, das seine Generation besonders betrifft, darum möchte er es verfilmen. Sie haben bereits Vorstellungen, mit wem Sie diesen Film drehen werden.
Non, pas encore, parce que j'ai acheté les droits il y a 3 mois et je dois faire le film au printemps de l'année prochaine, puisque la pièce de théâtre va sortir dans tous les pays du monde et le film doit sortir au terme de mon contrat le 1er janvier 1965. Par conséquent, je commence à travailler parce que j'aime beaucoup faire les choses en ordre. Alors je viens de terminer Le Mépris maintenant, j'ai un autre film à faire qui s'appelle Les Baisers. Et ensuite, ce sera der Stellvertreter.
Er hat noch keine genauen Vorstellungen, mit wem er diesen Film drehen wird. Er mag sehr Maximilian Schell, mit dem er eventuell einkaufen wird. Aber die Schwierigkeiten liegen darin, dass der Stellvertreter auf Tournee gehen wird und dass er erst die Rechte dafür vor 3 Monaten erworben hat. Und dass, bevor diese Tournee beendet sein wird, nicht mit dem Beginn und dem Drehbeginn dieses Films begonnen werden kann. Sie wissen, dass man in Berlin sehr kritisch diesem Stück gegenüber war und sehr viel darüber diskutiert hat.
Plus on discute, plus le problème est intéressant.
Je mehr man diskutiert, desto interessanter ist das Problem.
Die Endrunde heute Abend im Zoopalast macht uns gespannt auf den letzten Film der 13. Berlinale, Amore in Stockholm, und auf die Preisverteilung. Auskunft darüber morgen an dieser Stelle.
Soweit die aktuelle Ausgabe des Zeitfunks vom 2. Juli 1963.
Aus Rom berichtete Rolf Gallus.
Die Ausschnitte aus der Chruschtschow-Rede wurden von der Redaktion zusammengestellt.
Vom Münchner Parteitag der FDP meldete sich Helmut Meyer-Dietrich.
Gerd Hassenkamp befasste sich mit Amerikas Federvieh.
Im Weißblauen Tagebuch blätterte Hans-Christian Braun.
Und Jürgen Graf vermittelte Neuigkeiten von den 13. Internationalen Filmfestspielen.
Redaktion der Sendung Fritz Piddelko.
Deutschlandradio Retro.